Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Voi, der Blindenfußball-Podcast mit Jonas Barkmann auf meinsportpodcast.de.
Servus und moin moin zu einer neuen Folge von Voi, der Blindenfußball-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Jonas Barkmann und ich freue mich auch heute wieder ein wenig über den Sport mit dem rassenden Leder zu quatschen und habe da durchaus den ein oder anderen interessanten Gast. Am Wochenende steht der zweite Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga in Marburg bevor. Doch bevor wir auf den nationalen Wettkampf eingehen, blicken wir kurz auf einen internationalen. Denn vor wenigen Wochen trat die deutsche Blindenfußball-Nationalmannschaft in Frankenthal zu einem Turnier an. Das Teilnehmerfeld komplettierten Vize-Europameister Spanien und EM-Gastgeber Italien sowie der MTV Stuttgart, der kurzfristig für Ghana einsprang, die kein Visa erhielten. Und Italien ist tatsächlich ein gutes Stichwort, denn auf diese Mannschaft traf das Team von Nationaltrainer Peter Gößmann, war in den 40 Minuten Nettospielzeit klar überlegen, Chance um Chance. Der italienische Nationaltorhüter zeichnete sich wiederholt aus. Am Ende traf Alex Fangmann mit etwas Glück, durch auch mithilfe des Innenpfostens zum 1:0 Siegtreffer. Und er löste somit auch sein Team. Im anderen Halbfinale waren die Spanier deutlich überlegen, wohl auch bedingt dadurch, dass natürlich Alex Fangmann, Mulle Russom und Lukas Mirek die etatmäßigen Stützen der Schwaben nicht mitspielten. Die waren ja jeweils für die deutsche Nationalmannschaft im Einsatz, sodass es im zweiten Halbfinale dann auch ein 9:0 gab für Spanien. Ja, die Spanier holten sich dann auch letztlich den Turniersieg im Finale, 1:0 gegen Deutschland gewonnen. Dieses Aufeinandertreffen gab es schon einen Tag zuvor, beziehungsweise zwei Tage zuvor in dem Falle, am Freitag. Die Spanier haben das komplette Wochenende in Frankenthal genutzt. Da gab es ein 1:1 im Rahmen eines Testspiels. Dritter wurde dann letztlich Italien nach einem 2:0-Sieg gegen Stuttgart. Deutschlands Angreifer Alican Pektaş resümierte:
Ich glaube, man hat durchaus Ansätze gesehen, wie wir spielen wollen und wie wir auftreten wollen. Und ich glaube, dass wir größtenteils auch das umsetzen konnten, was wir uns vorgenommen haben. Es war definitiv eine Standortbestimmung für die EM im September. Das hat man, glaube ich, auch einfach sehr deutlich an der Gegnerauswahl gemerkt. Mit Italien und Spanien haben wir einfach zwei unterschiedliche Arten von Gegnern da gehabt, die es auch erfordern, unterschiedlich gegen sie anzugehen. Mit Ghana ist ja die Überraschung leider dann doch nicht geglückt. Und mit Italien hatten wir eben einen Gegner, gegen den wir doch das Spiel machen mussten und gegen den wir mit sehr viel Ballbesitz agieren konnten, weil sie sich einfach auch relativ weit zurückgezogen haben. Und das ist sicherlich ein Spiel, wo wir zeigen wollten und sicherlich in Ansätzen auch gezeigt haben, dass wir in der Lage waren, den Ball und den Gegner zu kontrollieren und uns auch Torchancen zu erspielen. Was wir dann nicht gut gemacht haben, ist sicherlich, dass wir viele unserer Chancen einfach nicht nutzen konnten. Insbesondere konnte sich der Torwart sehr oft auszeichnen, weil wir, das haben wir auch besprochen, wir haben meistens einfach in unsere Laufrichtung geschossen und nicht gegen unsere Laufrichtung. Und sie hat noch einen ziemlich gut aufgelegten Keeper, die Italiener, von daher war das einfach ein Spiel, wo wir unsere Chancen nicht genutzt haben, aber sicherlich ein Spiel, wo wir, wie ich eben schon gesagt habe, Ball und Gegner definitiv unter Kontrolle hatten. Das fand ich positiv hervorzuheben. Gegen Spanien sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Da haben sich schon am Freitag im Trainingsspiel gewisse Ansätze gezeigt, dass beide Mannschaften sich mal ein Übergewicht erspielt haben. Aber das definitiv ein Spiel ist, wo wir unsere komplette Konzentration und auch definitiv unsere komplette Defensivarbeit nicht vernachlässigen dürfen und wo wir vielleicht einfach auch zeitweise nicht oft im Ballbesitz sein werden. Und das war auch so, sowohl am Freitag als auch am Sonntag gab es durchaus Phasen, wo uns der Gegner definitiv besser unter Kontrolle hatte. Wir haben das dann auch zeitweise geschafft auszugleichen, aber ich glaube schon, dass wir in unserem System dagegen ganz gut ankommen konnten. Und das hat man sicherlich auch am Sonntag gesehen. Ich glaube, das war durchaus eine Leistung, die sich momentan durchaus noch sehen lassen konnte. Mit allerdings spielerisch hatte ich zumindest das Gefühl, dass sich das relativ im Mittelfeld egalisiert hat, beide Mannschaften. Ich glaube, der Markus Merk hat das durchaus auch richtig zusammengefasst. Er hat gesagt, beide Mannschaften schenken sich keinen Meter. Und ich glaube, so war es auch. Es war hart umkämpft. Leider, wie gesagt, mit wenig Torchancen. Und das resultiert dann eben auch daraus, dass das Tor, das wir kassieren, dann eben durch ein Freistoßtor fällt. Ist sicherlich symptomatisch für solche Spiele, dass man die Standards dann eben nutzt, wenn man aus dem Spiel heraus nicht zu vielen Chancen kommt. Ich glaube, dass eben durchaus beide Defensivreihen insbesondere das ziemlich gut gemacht haben. Aber ich glaube, ganz wichtig zu erwähnen ist, dass wir es geschafft haben, uns gegen den Vize-Europameister durchaus achtvoll zu schlagen. Und ich glaube auch größtenteils auch ebenbürtig zu agieren. Teilweise auch besser und teilweise auch unterlegen, wie das in so einem Spiel halt eben ist. Aber ich glaube, dass das auf kämpferischem Niveau definitiv gutes Niveau war, das beide Mannschaften gezeigt haben. Aber wie das halt so ist, ein Fußballspiel ohne Torchancen oder mit wenig Torchancen ist definitiv verbesserungswürdig. Das würde ich insbesondere auch für uns, wie gesagt, da wollen und werden wir auch sicherlich dran arbeiten, dass wir eben auch unsere Torchancen dann nutzen. Gegen Italien hatten wir sehr viele, davon haben wir leider nur eins gemacht und gegen Spanien sehr wenige und dementsprechend keins. Aber ich glaube, dass Deutschland insbesondere, dass wir definitiv daran arbeiten müssen, unsere Torchancen auch zu nutzen, weil gegen Gegner, gegen die wir eben nicht viele Torchancen haben werden, sollten wir zumindest in der Lage sein, mal zu vollstrecken und entsprechend einfach auch mal in einem hart umkämpften Spiel das Tor zu machen. Und ich glaube, das wäre einfach der nächste Schritt, den wir gehen müssen, um von einer guten zu einer sehr guten Mannschaft zu werden. Und ich glaube, dass wir dazu in der Lage sind, das zu tun und zu schaffen.
Ein ausführliches Fazit also seitens des vierfachen Bundesliga-Torschützenkönigs aus Marburg. Ja, und Bundesliga und Marburg ist jetzt tatsächlich eine sehr, sehr gute Überleitung. Denn ich hatte es angesprochen, an diesem Wochenende wird der zweite Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga im hessischen Marburg ausgetragen. Heimspieltag also für die SFBG Blister, die nach dem 5-0 gegen die neu formierte Spielgemeinschaft Köln-Berlin von der Tabellenspitze grüßt. Dicht gefolgt vom FC Schalke 04, die den amtierenden deutschen Meister mit 2-0 bezwangen, und dem FC St. Pauli, die ihrerseits mit 2-0 gegen Borussia Dortmund ebenfalls siegreich in die Saison starteten. Und mein erster Gast ist ein Kiezkicker. Er trägt die Nummer 4, ist die Tormaschine beim FC St. Pauli und heißt Jonathan Tönsing. Hallo Joni.
Hallo.
Ja, lass uns mal kurz einen kleinen Rückblick wagen zum Auftaktspieltag in Stolberg. Du warst in der wunderschönen Sonne in, wo warst du nochmal? Irgendwo in Spanien
war ich. Ich war auf Lanzarote, also auf den Kanaren. Ah, okay. Genau den Tag bin ich hingeflogen.
So war das. Ich meine, mich erinnern zu können. Irgendwas war da mit Lanzarote. Ich meine, mich erinnern zu können, wie gesagt. So, also, deine Mannschaft hat es auch ohne dich geschafft. 2-0 gegen Borussia Dortmund in die Saison gestartet. War das so der perfekte Start?
Das war auf jeden Fall wichtig, mit einem Sieg in die Saison zu starten. Und das haben die Jungs hinbekommen und ja, deswegen war es auf jeden Fall ein guter Einstand, aber auf den müssen wir aufpassen und darauf dürfen wir uns nicht ausruhen.
Seit dem Auftaktspieltag im Mai im Rheinland ist ja viel passiert. Ihr habt viel erlebt. Du warst ja unter anderem mit der Nationalmannschaft unterwegs. Ich hatte es ja schon im ersten Take angesprochen. Ihr habt ja gegen die Spanier im Finale bei so einer Sonderedition in Frankenthal verloren. Hab aber wichtige Erfahrungen und Erkenntnisse hinsichtlich der EM gesammelt. Und die restliche Truppe von euch, von den Kiezkickern, war ja in Budějovice und hat da, ich glaube, erstmalig den Turniersieg geholt, ne?
Das ist richtig. Das Turnier in Budějovice ist ja ein sehr internationales, großes Turnier und das konnten die Jungs das erste Mal für uns gewinnen. Ja, das war auf jeden Fall was Besonderes und das war auf jeden Fall nochmal schöne Motivation und auch starke Spiele, die sie dort abgeliefert haben. Und an dem Wochenende waren tatsächlich dann alle am Spielen. Die Jungs, Budějovice, ich war bei, wie du es angesprochen hast, bei der Mannschaft Also haben wir dort alle an diesem Wochenende Spielpraxis nochmal sammeln können.
Nur um nochmal die Statistiken aufzurufen, du hast es ja angesprochen, Joni. Wien war dabei, Anderlecht, Brünn als Gastgeber mehr oder weniger, West Bromwich Albion aus England und Pyrgos Thessaloniki aus Griechenland. Und hervorzuheben ist, dass ihr 5 Spiele hattet und kein einziges Gegentor und 11 Punkte, also 3 Siege, 2 Unentschieden. Da kann man tatsächlich schon mal den imaginären Hut ziehen. Und was ich oder worüber wir ganz überrascht waren, Michael Löffler hat gespielt und sogar nach einem Solo ein Tor geschossen. Also das hat tatsächlich in Frankenthal die Runde gemacht. Ja, der alte Dribbler, der erfahrene Routinier im Dress der Kiezkicker. Ja, normalerweise, ne, müsstet ihr ja vor Selbstvertrauen strotzen, ne? Also angesprochen, das Turnier in Budjovice, dann ohnehin ja deutscher Vizemeister, erfolgreicher Auftakt in die Saison. Dann müsste das ja in Marburg ja kein Selbstläufer werden, aber deutlich einfacher werden.
Na, einfacher, man darf nicht vergessen, also auf jeden Fall, das Selbstbewusstsein ist da. Wir haben gute Spiele in den letzten Wochen, Monaten geleistet und haben wirklich uns auch weiterentwickelt, wenn man jetzt mal die Jahre zurückschaut, von damals, wo wir Jugendlichen beispielsweise 2013 eingestiegen sind, noch auf Platz 9. Von da an ging es dann zweimal Platz 5, Platz 3, Erster und Zweiter, ja, so müsste es passen. Also die Entwicklung ist auf jeden Fall da, aber es ist nicht so, worauf man sich ausruhen kann. Also natürlich, das Selbstbewusstsein ist da, aber jetzt am Wochenende ist einer der seltenen Fälle, das hatten wir auch selber so im Liga-Alltag, glaube ich, erst einmal, dass man einfach 3 Spieler an einem Wochenende hat und das natürlich dann auch anstrengend wird. Also man braucht einen breiten Kader, also man braucht genug Leute, die spielen können und haben wir. Also wir haben genug oder wir haben Spieler, die auf jeden Fall alle spielen können und dementsprechend dann wird es die Frage, wie sowas wochenendlich verläuft. Wir haben auch keine leichten Gegner. Wir spielen ja gegen Berlin, Schalke und Stuttgart. Also alles 3 auch Spiele, die ja auf keinen Fall gewonnen sind. Die Liga wird immer enger und deswegen wird es ein anstrengendes Wochenende und dann wird man sehen, wie sich entwickelt, wie wir ins Wochenende reinstarten können und wie wir dann auch übers Wochenende hinkommen.
Ist es denn letztlich schon ein richtungsweisendes Wochenende?
Es ist auf jeden Fall ein wichtiges Wochenende. Es sind 3 von 10 Vorrundenspielen, also 30% der Punkte, die man holen kann. Und dadurch wird es auf jeden Fall wichtig. Also richtungsweisend, ja, erste 3 Spielewochenende. Wir hatten jetzt, bisher hatte jedes Team 1 Spiel. Und dadurch, ja, können sich nach dem Spieltag eventuell die ersten Tendenzen ablesen lassen. Vor allem, weil ja die Hinrunde auch fast durch ist. Danach ist ja nur noch ein Hinrundenspiel der Vorrunde. Ja, Tendenzen lassen sich erkennen, aber entschieden ist nach dem Wochenende auch noch nicht.
Vor allen Dingen trefft ihr ja auf eine neu formierte SG, du hast es angesprochen, eine neu formierte SG Berlin-Köln, die ja in Stolberg die erste Trainingseinheit gemeinsam hatte, da intensiv zusammen gearbeitet hat. Ja, Schalke, Überraschungssieg, man weiß noch nicht, als Geheimfavorit gehandelt und auch immer wieder in den Podcast-Folgen ja angemerkt, dass ja die Leistungsdichte ja auch in diesem, oder das heißt auch in diesem Jahr weitaus enger ist als noch in den vielleicht in den vergangenen Jahren. Ja, und angefressene Stuttgarter nach der 0-2-Niederlage eben gegen jenen S04. Das heißt also, für euch wartet wirklich ein hammerdickes Programm. Ne? Also am Samstag hattet ihr oder habt ihr 2 Spiele, einmal morgens um 11 und 15 Uhr gegen Schalke und halt am Sonntag um 11 Uhr gegen Stuttgart. Macht da diese kurze Regenerationsphase etwas aus? Ich meine, im Blindenfußball kann man ja letztlich bei 2x20 Minuten durchaus mit einer Netto-Spielzeit, mit einer Brutto-Spielzeit von 75, 90 Minuten rechnen. Das heißt also, ihr seid so 22:45, 12:30 vom Feld. Das heißt, ihr habt dann noch 2,5 Stunden Regeneration. Ist das auch so eine Sache, die euch, vielleicht auch Wolf Schmidt, euren Trainer, letztlich beschäftigt?
Das ist natürlich die große Frage, die Regeneration dazwischen. Man muss bedenken, sollten wir wirklich erst um 12:30 vom Platz sein? Es gibt ja eine Mindestaufzeit, die ja jedem Team zusteht. Das heißt, sollte sich verschieben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich ja im nächsten Spiel auch verschiebt, da. Also sollte unsere Regenerationszeit nicht davon abhängig sein, ob unser Spiel jetzt etwas länger geht oder kürzer. Wobei bei kürzer wäre es natürlich etwas länger, weil ja nicht früher angeschossen wird im nächsten Spiel. Ja, diese Regenerationszeit dazwischen muss man effektiv nutzen. Man muss da wirklich dann gucken, wie es klappt. Und es klingt einfach, aber man muss dann auch aufpassen, dass man im ersten Spiel nicht zu viele Körner lässt, also nicht zu viel Kondition einbüßt fürs zweite Spiel. Also man darf da nicht einfach im ersten Spiel komplett alles reinhauen bis zur 40. Minute, sondern man muss gucken, dass man noch ein zweites Spiel übersteht, was auch absolut anspruchsvoll wird. Du hast angesprochen mit Schalke, wo ich auch sehr gespannt bin, was uns da erwartet. Genau, und deswegen wird diese zweieinhalb Stunden, sehr entscheidend sein, wie man ins zweite Spiel kommt. Und auch nach dem Schalke-Spiel halt regenerieren. Zwei Spiele hat man dann in den Beinen, nächsten Tag schon wieder das Spiel, auch nicht die längste Regenerationszeit, da es schon wieder um 11 Uhr ist. Und natürlich auch das Wetter wird mit reinspielen. Wie warm wird es? Wie knallt die Sonne auf dem Platz? Also das ist ja auch nicht zu vernachlässigen.
Tatsächlich habe ich das Wetter gerade aufgerufen gehabt, eben aufgrund dieser ja durchaus anstrengenden Strapazen. Ich sehe gerade, in Marburg sollen es 23 bzw. 25 Grad werden. Also ich werf auch noch mal einen Blick auf die nächste Woche, da sollen es wiederum 35 Grad werden. Also ich sag mal so, ihr habt noch Glück. Nichtsdestotrotz, mal abgesehen von der körperlichen Belastung, spielt da natürlich auch eine psychische Anstrengung mit dabei. Du musst ja wirklich dauerhaft fokussiert und konzentriert sein und in jeder Sekunde achtsam sein.
Das ist richtig. Das wird anstrengend, vor allem weil auch diese kurze Regenerationszeit nur dazwischen ist. Das heißt, wirklich, also da kann ich nur für mich sprechen, weil jeder Spieler hat also seine eigene, wie lange er konzentriert bleiben kann. Also ich für mich werde nicht von 11 Uhr komplett den Fokus bis 16:30 Uhr, ist ja dann schon fast bis Abpfiff ist, hochhalten können. Das heißt, ich werde für mich in der Regenerationszeit versuchen, so ein bisschen da rauszukommen, wirklich mal abzuschalten, ein bisschen ja Ruhe dann auch zu kriegen. Also es gibt ja Spieler, die auch in den kurzen Zeiten schlafen können. Ich kann zum Beispiel jetzt nicht. Aber ich versuche dann für mich einfach zu relaxen, vielleicht auch mal von den Gedanken, mit den Gedanken ein bisschen Abstand zu kriegen zum Sport. Einfach mir keine Gedanken zum zweiten Spiel zu machen, sondern dann einfach mal an was anderes denken, ein bisschen runterkommen, regenerieren und dann im zweiten Spiel wieder dabei zu sein und dann wieder richtig Power zu geben.
Ist denn letztlich auch, so dumpf es auch klingen mag, irgendwie so Massagen oder sowas geplant? Auch das hilft ja erstmal in der körperlichen, im körperlichen Bereich, euch da ein bisschen, ja, fit zu machen.
Das wird davon abhängig sein, natürlich, wie das erste Spiel läuft, und von der jeweiligen Empfindung des Spielers, der es eventuell benötigt, und da wird dann schon darauf geachtet, dass jeder die Regeneration bekommt, die er braucht.
Nochmal ein kleiner Einschub. Wir hatten ja irgendwann so ein bisschen auf die Saison bzw. auf den Spieltags, auf die Spieltagsvorschau geblickt. Ihr wart ja unter anderem auch in Hützel. In Niedersachsen, in der Lüneburger Heide, meine ich, liegt das gerade aus dem Kopf her.
Das ist richtig.
Danke, dass du mich bestätigst. Anlässlich von Rasmus Neis, einem eurer Spieler, habt ihr ja gegen euch selber gespielt, so dumpf es auch klingen mag. Ihr habt zwei Vierer-Mannschaften gebildet. Hattet ihr da irgendwelche taktischen Vorgaben, auch im Hinblick auf die Bundesliga?
Genau, wie du es angesprochen hast, haben wir intern ein Testspiel dort veranstaltet mit insgesamt 9 Spielern, die von uns angegeben waren, also ein Vierer- und ein Fünfer-Team, und haben 2 Spiele tatsächlich gemacht. Tatsächlich auch nicht mit dem größten Zeitabstand zwischen den Spielen. Wir haben gespielt um 12 und um 15 Uhr. Also bin ich der Meinung, ja.
Das ist ja fast schon ein Bundesliga-Verhältnis. Also.
Genau. Das Wetter passt auch ungefähr dazu, würde ich jetzt rückwirkend betrachten, was du ja den Wetterausblick gegeben hast. Ja, eine gute Vorbereitung tatsächlich auf die Liga, wobei wir da dann ja auch wechseln können. Ich war zum Beispiel in dem Vierer-Team, und da hat sich jedes Team selber so ein bisschen seine Taktiken zurechtgelegt. Also da waren noch nicht komplett die wir in der Liga verfolgen. Aber natürlich ist es so, dadurch, dass wir viel an der Taktik trainieren, dass es sich natürlich dann auch anbietet zu nutzen bei dem Stand, den wir zu dem Zeitpunkt hatten. aber man hat schon leichte taktische Unterschiede zwischen den Teams gemerkt.
Das heißt aber nichtsdestotrotz, dass es grundsätzlich just for fun war, aber oder beziehungsweise just for fun und keiner größeren Bedeutung beigemessen wird.
Genau, ist okay. Richtig, so kann man sagen.
Hätte ja sein können, dass ihr schon gewisse taktische Anweisungen bekommt, so kleine, jedenfalls kleine Schmankerl, mit Blick eben auf den Spieltag in Marburg. Aber gut, dann soll's dem nicht so sein. Das soll es aber erstmal mit dem FC St. Pauli sein, als Vorschau für den Spieltag in Marburg. Ich bedanke mich recht herzlich bei Jonathan Tönsing, dem Angreifer und mehrfachen Torschützenkönig, ja, in der Blindenfußball-Bundesliga. Ja, gespielt wird in Marburg, ich habe es ja schon angesprochen tatsächlich, fällt mir gerade ein. Ich kann es nicht oft genug betonen, kurzfristige Änderung nicht mehr am Zentrum für Hochschulsport, sondern in der Beethovenstraße 2 auf dem Sportplatz des FSV 1924 Kappel. Der Eintritt ist frei. Wer aus sonstigen Gründen das leider nicht schafft, ist natürlich herzlichst eingeladen, den Livestream auf blindenfußball.net beziehungsweise blinden-fußball.de zu verfolgen. Wie gesagt, das war's an dieser Stelle mit dem FC St. Pauli und dann geht's auch gleich weiter. Bis gleich.
Die meinsportpodcast.de Sommerkicks. Höre alles. Zur Weltmeisterschaft der Frauen bei unseren Nachbarn in Frankreich. Zur Copa America am Zuckerhut in Brasilien. Zum Afrika Cup bei den Pharaonen in Ägypten. Und zur U21 Europameisterschaft am Stiefel von Europa in Italien. Die Sommerkicks im Sportplatz bei Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück zu Void, der Blindenfußball-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Jonas Barkmann und wir blicken gerade auf den zweiten Spieltag in der Bundesliga. Gespielt wird in Marburg, ich hatte es ja schon angesprochen, in der Beethovenstraße. Und mein folgender Gast kommt vom amtierenden deutschen Meister, heißt Mulle Geta-Rosom. Hallo Mulle.
Hi, grüß dich, hallo.
Ja, lass uns mal kurz einen kleinen Rückblick machen auf den ersten Spieltag, über den du aus persönlicher Sicht ja ungern reden möchtest, weil du ja irgendwie der Leidtragende, Held wollte ich schon sagen, aber der Leidtragende warst. Beim 1-0, ja, unglücklich durch die Beine gekommen und beim 2-0 warst du, glaube ich, derjenige, der das Foul gespielt hat beim 6-Meter, ne?
Genau, ja, ich war ich genau, aber ich muss jetzt sagen, da lief ja also nichts recht, ja, so wie es sein sollte, mit Anweisungen geben, mit zu früh anpfeifen von Schiris und so weiter. Deswegen war ich schon sehr enttäuscht von dieser Leistung von Schiris, ja. Das hat man ja auch von außen gut gesehen, dass der Torhüter zum Beispiel 2 Meter vor dem Tor stand und nicht seine Torlinie, die es sein sollte, und meine Torgeistin gar nicht fertig war. Und dann plötzlich angepfiffen wurde, ja, und dann in dem Augenblick war ich so leicht disorientiert und hab dann trotzdem einfach geschossen in die Richtung, wo ich gedacht habe, das ist nötig. Aber ich war ein bisschen, wie gesagt, disorientiert und dann habe ich links vorbeigeschossen. Ja, dürfte eigentlich nicht passieren, aber hatte alles und einiges nicht gestimmt. Ich war nach dem ganzen, ja, leider.
Ich wollte gerade sagen, das war ja grundsätzlich dieses Spiel, eine Aneinanderreihung oder eine Fehlerkette at its best, sag ich mal so. Das fing ja grundsätzlich an, ihr habt ja gut begonnen, hatte ja auch gute Chancen. Ich glaube, Lukas Mirek hatte die Latte getroffen und den Pfosten. Du warst ja eher...
Alex
hatte ja auch noch Chancen. Daniel Soldanski war ja wirklich sensationell im Tor. Ja, und dann ging es ja letztlich los mit deinem vergebenen 6 Meter, wo Daniel Soldanski ja als Torhüter... Schon vorm Schuss die Linie verlassen hat. Jetzt tatsächlich beim Sehnenfußball wird es häufiger geahndet. Jetzt wird auch mit Videobeweis und all sowas, aber das hilft ja euch ja letztlich nichts. Gut, dann die ungünstige Kommunikation mit Hintertorgeilin Andrea. Du hast natürlich dann auch in dem Moment gedacht, ja, das passt so letztlich von der Position her. Hat nicht gepasst und dann verliert das Ding letztlich 0-2. Auf der einen Seite unglücklich, auf der anderen Seite fehlt euch natürlich auch die Präzision, ne?
Also, wie gesagt, also die Chancen waren da von uns. Ja. Ich sag ja, ich weiß, ich meine, die haben irgendwann mal doch das Tor gekriegt, was sie sich da erzählt haben, was der Ali. Und was wir da kurz drüber sagen, es war jetzt, ist vorbei, ist Vergangenheit, damit haben wir jetzt abgeschlossen. Ich hoffe halt, nur, dass es vom Schwierig her natürlich jetzt besser läuft, ja. Und ja, jetzt zum nächsten Spiel einfach, wir haben uns mehr auf den nächsten Spiel fokussiert, natürlich das Spiel gegen Marburg. Und ja, und alles andere, daran jetzt kann man darüber streiten, ist vorbei, da kann man eh nichts verändern. Ja, es wird auch noch weitermachen.
Vor allen Dingen kommt jetzt, so dumm es auch klingen mag, der Modus, der neue Modus ja euch, spielt ja letztlich euch ja in die Karten. Alex hat es vor der Saison angesprochen, 10 Spiele, viele Mannschaften auf Augenhöhe, jetzt habt ihr das erste zwar verloren, ja, aber ihr habt ja noch 9 Chancen, das letztlich auszugleichen. Habt natürlich aber auch ein durchaus ambitioniertes Programm letztlich in Marburg mit den Gastgebern selber. Dann habt ihr noch Viktoria Berlin, PSV Köln und am Sonntag habt ihr St. Pauli.
Genau. Ja, also letztendlich musst du eigentlich jedes Spiel gewinnen. Und dass wir jetzt gleich gegen Marburg ran müssen, ist ganz gut. Also, wie gesagt, egal. Wer kommt, wir müssen alle besiegen. Und wir haben ein Spiel verloren. Jetzt, wir haben ein Spiel gehabt. Ja. Und wie gesagt, Fokus ist jetzt erstmal auf das erste Spiel und dann sehen wir weiter. Wir arbeiten uns Spiel zu Spiel ran, ja, und gucken, dass wir die Punkte mit nach Hause nehmen, natürlich.
Meinst du, dass es euch eher in die Karten spielt, dass ihr gleich schon den Gastgeber und personell oder nominell ja auch wirklich ein starker Gegner haben, mit Ali, mit Tammy, die du ja letztlich auch aus der Nationalmannschaft kennst, mit Tommy Horn und natürlich auch Sepp Themel. Spielt euch das eher in die Karten, dass ihr gleich so ein Brett habt? Drucksituation jetzt natürlich noch nicht, klar, aber ein ambitionierter Gegner.
Ja, sag mal so, ich meine, klar, wir kennen uns, wir wissen ja, wie wir spielen und wie die spielen und aber letztendlich, wenn du in deinem Bundesliga-Mannschaft gegen die auftrittst, ist so einfach, dass du trotzdem anders spielst, ja. Man kennt sich zwar, aber trotzdem, ja, ob das so eine Bereicherung ist, das sehen wir dann. Ja, wir wissen, wie der Leute, wir wissen, wie der trippelt und wie die schießen und so weiter, aber letztendlich taktisch, wenn sich können wir uns gegenseitig dementsprechend darauf einstellen, wie sie spielen könnten. Aber das wollen wir gar nicht. Wir machen unser Spiel auf dem Platz und wir können unser Spiel spielen. Ob das mitspielen oder nicht, das sehen wir dann. Ich habe das jetzt so, wie gesagt, so, wenn das eine große Bereicherung ist, dass wir uns kennen, das sehen wir auf dem Platz.
Worauf wird es denn letztlich ankommen in Marburg? Mal auf den Spieltag komplett geblickt, aus eurer Sicht.
Ja, ich meine, also man muss sagen, die haben einen sehr guten Torhüter natürlich, den Sepp. Ja. Und na, sie haben auch 3 gute Spieler, sag ich mal, Spieler auch. Man darf nicht vergessen, die haben den Adriano, ist auch ein Nationalspieler, der spielt für Rumänien. Ja, also so großartig. So, wenn dann, ich will auch einen Sepp tippen, einfach, dass sie mit einem guten Torhüter einfach da einiges abdecken können und dann gute Abwürfe auch bekommen, nach vorne zu. Ansonsten mal schauen, was die Spieler da bringen gegen uns.
Vor allen Dingen ist es ja auch letztlich der erste Spieltag im neuen Modus, wo eine ordentliche Belastung für euch hier eintritt. 3 Spiele an einem Wochenende. Das spielt natürlich sowohl die psychische als auch die physische Belastbarkeit ja letztlich auch noch eine Rolle, ne?
Also ich finde es gut sogar, dass wir so viele Spiele haben. Daran kannst du jetzt mal schauen oder testen, wer Kraft oder Kondition mit sich bringt. Ja, weil jetzt können wir uns doch gut testen. Ja, wenn jetzt jemand irgendwie meinen Sinn ist, der muss in die Hand zu den anderen spielen, weil die drei Spieler haben, dann hat er schon verloren. Ja? Also ich finde es gut. Manchmal brauchen wir, wie gesagt, ein, zwei Spiele, dass du dann fit bist, also dass du richtig auf dem Platz so richtig da bist. Ja, so wie man es kennt bei uns Stuttgarter natürlich. Also ich wünsche manchmal drei Halbzeiten zu haben. Ja? Weil irgendwie, ja, so länger, desto besser kommst du in das Spiel noch besser rein.
Ja, vor allem seid ihr auch eine relativ erfahrene Truppe, ne? Dass ihr das auch aufgrund eures Alters machen könnt. Ich sagte, natürlich seid ihr auch noch dazu eine erfahrene Truppe, die es aufgrund ihres Alters natürlich auch nochmal oder aufgrund ihres Alters Spiele entscheiden kann.
Genau, das ist das Nächste, natürlich Erfahrung. Ja. Da können wir einiges erzählen oder zeigen. Aber natürlich auch, das ist diesen Ausdauer auf dem Platz. Ja, das heißt ja nicht nur Ausdauer und Kraft haben, heißt aber auch die Konzentration, ja, auf dem Platz dementsprechend zu kommunizieren und zu handeln. Das ist ja nicht nur laufstark sein oder nur trippeln oder so. Du musst ja totale Übersicht haben zum ganze Zeit in alle drei Spielen. Das geht schon an die Nerven, also an die Konzentration, auf jeden Fall. Aber wir sind natürlich bereit. Wie gesagt, wir trainieren auch sehr fleißig hier. Und wir sind eigentlich sind wir sehr gut geschmückt, ja, in der Hinsicht.
Gut bestückt. Dieses Interview oder diese Aussage war, glaube ich, von Thomas Müller bei einer WM-Konferenz, glaube ich, vor der WM 2014. Ich glaube, irgendwie Kreise der Nationalmannschaft, wo er sagte, wir haben ein gut bestücktes Team oder irgendwie sowas. Mhm. Meinst du, dass gerade in eurer Sicht oder aus eurer Position heraus die Erfahrung ja unfassbar wichtig ist? Also klar, erstmal die Spiele, dass du die vielleicht auch in deine Bahn lenken kannst oder in eure Bahn lenken kannst, aber einfach diese Ruhe zu bewahren und nicht irgendwie nervös zu werden, weil man weiß, okay, man hat jetzt schon ein Spiel verloren, man trifft jetzt auf einen Finalkandidaten, beziehungsweise auf zwei Finalkandidaten, wenn man mal das Wochenende weiterfasst.
Also, gut, ich meine, Respekt haben wir auf jeden Fall von beiden Spielern oder von allen drei Gegnern, ja, von denen haben wir allen Respekt. Aber als Angst, so in dem Sinn, ist es bei uns auf keinen Fall. Und was die Erfahrung betrifft, natürlich tun wir daraus viel also profitieren. Und aber das ist also nicht nur, ich meine, wenn wir, es reicht, wenn wir das abrufen, was wir können, wie wir spielen, wenn wir das alles abrufen, tun wir im Training auch trainieren, dann sehe ich keine Probleme eigentlich. Ja. Aber das Problem ist aber auch, das abzurufen. Training ist wieder was anderes und wenn Punktspiel ist wiederum eine andere Belastung, da bist du ganz anders gefordert und da ist auch Druck dahinter. Ja. Ob das jetzt negativ oder positiv ist, das sieht man dann auf dem Platz.
Alles klar. Dann bedanke ich mich bei dir, Mulle. Mulgeta Rosam, Spieler beim MTV Stuttgart. Wir sehen uns ja letztlich am Samstag, beziehungsweise auch am Sonntag, wenn ihr dann spielt. Nach einem kleinen Werbespot geht es dann weiter mit der weiteren Spieltagsvorschau. Bis gleich.
Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 1. bis 14. Juli informieren dich unsere Tennisexperten täglich über die Geschehnisse des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit auf meinsportpodcast.de.
Vierter Part der Spieltagsvorschau in der Blindenfußball-Bundesliga. Wir sind zurück bei Void, der Blindenfußball-Podcast, hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Jonas Barkmann und an meiner Seite jetzt Bayram Dogan. Bayram, du bist jetzt wieder genesen tatsächlich von deinem Kreuzbandriss in Stolbeck, aber noch nicht im Einsatz. Ist das jetzt in Marburg geplant?
Ja, kann man schon so sagen. Also ich hoffe, dass ich der Mannschaft wieder helfen kann. Und wir hatten heute ein sehr intensives Training und das Knie hält auch soweit. Und es kann halt sein, dass ich dann auch wieder angreife.
Das ist ja wie im Profibereich, so ein Abschlusstraining mit den letzten ja, Belastungstrainings, wo nochmal gecheckt wird, hält das Knie, hält der Knochen, hält die Sehne, hält das Band. Und ja, aber freut mich zu hören, dass es tatsächlich bei dir, oder dass du wieder vor einem Comeback stehst. Insbesondere, weil natürlich auch bei euch ein sehr, sehr voller Spielplan ansteht. Ihr spielt ja gegen Dortmund das Derby gleich am morgens um 9, dann gegen St. Pauli um 15 Uhr und am Sonntag gegen Viktoria Berlin. Erstmal die Frage, natürlich das Derby gegen den BVB. Ist das für dich ein besonderes Spiel?
Ja, also ob ich da jetzt spiele oder nicht, ist jetzt nicht unbedingt so ein besonderes Spiel. Derbys sind ja immer so ein ist es schon was Besonderes, immer gegen Dortmund zu spielen, aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, sind 10 Spiele und da gibt's auch nicht mehr als 3 Punkte und von daher will ich das jetzt nicht so extrem hoch hängen, dass ich jetzt unbedingt mein Comeback dann gegen Dortmund machen muss oder so, das eigentlich nicht. Es sind halt 3 Spiele und das wird so schon hart. Und da muss man auch seine Kräfte so einteilen. Und wenn ich dann insgesamt mal bei einem Spiel vielleicht unterstützen kann, ist das dann für mich auch in Ordnung.
Also ganz anders als im Fußball der Sehnen, wo ja das Derby gegen Dortmund gegen Schalke ja die ganze Fußballnation elektrisiert und interessiert vor allen Dingen auch. Zum Eröffnungsspieltag 2-0 in Stolberg gegen den amtierenden deutschen Meister gewonnen. Für den einen Zuschauer vielleicht eine Überraschung. Für den anderen, der eure Entwicklung ein bisschen wahrgenommen hat, der sagt, ja, Schalke, durchaus Geheimfavorit in dieser Saison. Traut ihr euch diesen großen Coup in dieser Saison zu oder sagt ihr, ach, das Spiel um Platz 3 ist dann doch lieber unser Ding vorerst?
Ja, natürlich wäre das toll, wenn wir dann Finale spielen würden. Aber das Spiel, also wer wirklich das Spiel gesehen hat, hat ja auch gemerkt, das war ein sehr, sehr enges Spiel. Also wir hätten auch knapp 1-0 verlieren können, wenn Stuttgart in Führung gegangen wäre. Ich glaube, die haben einmal Latte, einmal Pfosten getroffen. Ich will das jetzt nicht sehr, sehr hoch bewerten. Also wir sind schon stärker die Saison. Ich glaube, das haben jetzt schon einige gemerkt. Aber ob das jetzt für Finale reicht, bin ich mir nicht sicher. Wir wissen auch nicht, wie wir mit diesen 3 Spielen an den Wochenenden klarkommen. Und also ich glaube, jetzt schon zu sagen, Geheimfavorit, glaube ich jetzt eher noch nicht so.
Ja, Jonathan Tönnesen hat es ja im Verlauf dieser Folge schon gesagt, es ist auf alle Fälle eine psychische und eine physische Belastung, die auf alle Mannschaften da letztlich zukommt. Diese, ja, Doppelspieltage will ich es nicht nennen, aber die Anstrengung ist halt schon erhöht, wenn ihr halt pro Wochenende immer 3 Spiele habt, ne?
Ja, vor allem, wenn man dann mehr, also ich meine, wir werden in Marburg sein, wir werden schon 2 Spiele gespielt haben und dann spielen wir noch gegen Marburg. Also Marburg ist ja auch nicht gerade ein leichter Gegner. Und das als drittes Spiel dann an einem Wochenende wird schon sehr hart sein.
Ich sehe gerade tatsächlich den Spiel, dann habe ich gerade Köln gesagt? Nee, ich habe Marburg gesagt, eben gerade im Spielverlauf. Soll dem nicht so sein. Nichtsdestotrotz seid ihr momentan gut in Schuss, wollte ich schon sagen, im Maßen des Wortes. 2-0 gewonnen, wie gesagt, gegen den Tabellenführer, gegen den Titelträger, so, alle Fakten müssen ja auch richtig sein. Ihr müsstet ja grundsätzlich vor Selbstbewusstsein nur strotzen.
Ja, also wir gehen wirklich schon, wir gehen jetzt nicht unbedingt als Favorit jetzt in jedes Spiel oder so, können wir auch nicht, aber ich sehe jetzt auch nicht, dass jede Mannschaft, also ich sehe jetzt auch kein Spiel, wo ich sagen würde, okay, da können wir schon mal 3 Punkte abgeben oder so. Das sehe ich auch nicht. Ich denke, alle Spiele sind für uns so 50-50. Also so würde ich das dann halt sehen, weil wir haben jetzt auch unseren früheren Torwart, den Daniel Soldanski. Der hat ja auch einige Paraden gezeigt gegen Stuttgart und das bringt auch hinten nochmal für uns eine enorme Sicherheit. Von daher, ja, gehen wir in jedes Spiel eigentlich auch selbstbewusst rein.
Du hast es angesprochen, die personelle Veränderung. Daniel Sodanski war ja erstmals nach mehrjähriger Pause, ja, zur Verwunderung aller so ungefähr, wieder im Tor bei euch. Also ich habe mich tatsächlich gewundert, ich glaube Felix, unser Spielbeschreiber ja auch, der sich erstmal, ich glaube, verwundert die Augen gerieben hatte, hat gefragt, ist das Daniel Sodanski? Ja, es ist schön, dass da auch mal eine zusätzliche Mannschaft jetzt anscheinend wohl um das finale Titel, je nachdem, mitmischen könnte, stand jetzt. Natürlich ist es noch für eine Prognose zu früh. Und du sagst ja selber auch, das Geheimfavorit jetzt nicht unbedingt, stand jetzt jedenfalls, aber das Beispiel Leicester City in England, die ja nach der Aufstiegssaison gleich Meister wurden, im Fußball ist grundsätzlich ja auch alles möglich, ne?
Das stimmt, ja, würde ich auch so unterschreiben.
Und von daher, ja, soll es das an dieser Stelle gewesen sein für einen kleinen Einblick in das Leben bei Schalke 04. Ich bedanke mich bei Bayram Dogan, der ja nicht nur Abteilungsleiter Blindenfußball ist, sondern auch Spieler und hoffentlich am Samstag bzw. auch gerne am Sonntag wieder zurück zum Einsatz kommt. Wie lange hast du jetzt pausiert?
Och, das war echt lange. Also ich habe mal ein, zwei Spiele gemacht, aber mir ist halt aufgefallen, das war jetzt schon, also dass ich jetzt, ich habe ja früher immer alle Spiele durchgespielt. Also nach der früheren Form so schon 3-4 Jahre.
Heieiei, also.
Genau.
Das runde, ja. Leder oder das Rasseln in den Leder in dem Falle kommt dir also noch bekannt vor. Du weißt auch, wie du damit umzugehen hast?
Ja, das habe ich ja heute, noch mal richtig austesten können und ich bin auch noch mal heute richtig hart in die Zweikämpfe gegangen. Ja, es macht immer noch wahnsinnig Spaß und nach dem Kreuzbandriss und Meniskusriss dann nochmal zu kommen nach so, ja, 3-4 Jahren, so richtig nochmal, ist schon nicht einfach, aber ich möchte das halt, weil es fehlt mir einfach.
Vor allem muss man ja auch dazu sagen, dass du ja auch nicht mehr der Jüngste bist, und das meine ich jetzt nicht anmaßen, sondern deine Sehnen und allgemein der Heilungsprozess, ja, ist ja ein komplett anderer als beim 18-Jährigen. Mhm. Und von daher umso bemerkenswerter, dass du dennoch mit deinen zarten 20 das Comeback feiern möchtest.
Ja.
Das soll es aber jetzt gewesen sein aus Sicht der Schalke. Mann. Jetzt also ein zweites Schlusswort. Ja, Bayram Dogan, Spieler und Abteilungsleiter der Blindenfußball, hat einen tollen Einblick gegeben aus Sicht der Königsblauen, die auf einen durchaus interessanten Spieltag warten. Und wer weiß, vielleicht grüßen sie nach dem Marburg-Spieltag von der Tabellenspitze, wer weiß. Gleich geht's auf alle Fälle weiter, bis gleich.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
So, willkommen zurück. Der nächste Teil bei Voi, der Blindenfußball-Podcast, mit der Spieltagsvorschau für den Spieltag in Marburg. Ich hatte es ja schon in den ein oder anderen Teil angekündigt. Es wird gespielt in der Beethovenstraße. Und in der Beethovenstraße mit vor Ort sein wird auch Ted Altenbach, Spieler von Borussia Dortmund. Hallo Ted.
Hallo Jonas.
Ja, die erste grundlegende journalistische Frage ist immer, 2-0 verloren gegen den Vize-Deutsche Meister. Woran habt ihr erstmal grundsätzlich gearbeitet?
Wir haben in der letzten Zeit viel an unserer Abstimmung auf dem Platz und untereinander gearbeitet und sich mit dem Defensivverbund. Das war so das Hauptaugenmerk, sag ich mal, wo wir den Schwerpunkt draufgelegt haben.
Ich glaube, ich meine mich erinnern zu können, dass Hasan Çalık von diesem großen Problem Platz 5 sprach. Man könnte ja schon so ein bisschen von der launischen Diva sprechen, denn nominell hat man ja grundsätzlich von einer launischen Diva.
Ach, der launischen Diva.
Ja, weil ihr vom nominell her vermutlich besser seid als Platz 5, also als der vorletzte Rang in dieser Saison. Konntet es aber noch nicht auf die Straße bringen, die PS. Gut, ihr hattet ja auch erst ein Spiel. Ist das so grundsätzlich auch die Gefahr, die in deinem Kopf herumschwirrt?
Oh, eigentlich nicht. Also ich habe jetzt nicht an Platz 5 gedacht, bevor du es angesprochen hast. Letzte Saison ist abgehakt. Das hat seine Gründe, warum wir Platz 5 am Ende rumgekommen ist. Diese Saison geht es natürlich besser zu machen, aber für mich und auch innerhalb der Mannschaft kann ich versichern, also dass die letzte Saison ist abgehakt, wir haben unsere Lehren rausgezogen, wir haben einen neuen Trainer gehabt, das war auch seine erste Saison, er hat auch eine Lernphase, auch vieles dazugelernt. Und das merkt man auch an Sprachen und Training und etc. Also das wird dieses Jahr eine andere Saison, definitiv.
Du hast es angesprochen, neuer Coach. Siehst du jetzt schon Fortschritte im zweiten Jahr? Allgemein auch aufs Team bezogen?
Ja, klar. Du hast immer ein Jahr, wo du lernst, oder manche länger, manche kürzer, aber bis jetzt ganz gut. War ein neuer, der ins Fußball dazugekommen ist, und das merkt man schon an Übungen und Anweisungen, und im Fußball musst du noch ein bisschen anders kommunizieren als im sehenden Fußball, und erstmal gut, dass er sich darauf einlässt, und noch besser, dass er lernt und das Beste daraus macht.
Einer eurer Rivalen ist FC Schalke 04, auf den ihr...
Wer?
FC Schalke 04. aus Dortmunder Sicht immer gerne Schalke 03 plus 1 genannt, oder Zecken oder Blau-Weiß. gibt da unzählige Synonyme für beider Seiten. Das Derby steht an. Ist da schon eine besondere Anspannung deinerseits zu verspüren?
Ja klar, es ist immer was Besonderes, gegen die Blauen zu spielen. Ja klar, unter anderem auch, weil ein guter Freund oder ein guter Nationalmannschaftskollege da spielt, und wir teilen uns öfters ein Zimmer, und es ist richtungsweisend.
Du hast es angesprochen, Hasan Koparan, jetzt nicht mehr Angreifer bei Schalke, sondern tatsächlich momentan genau dasselbe, was du eigentlich letztlich machst, so Bindeglied zwischen Abwehr und Sturm, macht er ja momentan genauso bei Schalke, und er ist ja dein Zimmerkollege in der Nationalmannschaft, und er hat mir schon erzählt, ihr habt gewettet tatsächlich. Liegt natürlich auch nahe, weil eine Woche danach ein dreitägiges Trainingslager anliegt in Gelsenkirchen. Also, der Wetteinsatz ist ganz interessant. Also, der Wetteinsatz ist ja so, dass der Sieger des Derbys ein Essen ausgegeben bekommt, ne?
Ja, also ich freue mich, mein Essen dann in Gelsenkirchen schmecken zu lassen.
Dann im Maritim oder dann doch eher italienische Küche, oder wo versteckt sich denn doch hin?
Mal gucken, wie kommt auf den Sieg an, wie ich es mir verdauen lasse. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Also das haben wir uns noch offen gehalten. Aber ich sag mal, ich werde es mir schmecken lassen, was noch am Ende sein wird.
Nichtsdestotrotz, Hasan hat da tatsächlich sehr, sehr vorsichtig argumentiert, gesagt, ja, es ist zwar ein Derby, aber für ihn auch nur ein Spiel, was 3 Punkte gibt. Natürlich vielleicht auch aufgrund dessen, dass er natürlich dann eine geringere Fallhöhe hat als jetzt mit deinen Aussagen. Aber nichtsdestotrotz sind da natürlich vielleicht auch besondere Emotionen dabei, eben weil es das Revierderby ist.
Also wir reden gerade von mir persönlich. Na klar, tatsächlich, dass es am Ende nur ein Spiel. Es ist ein besonderes Spiel, in Anführungsstrichen, weil es ein Derby ist, klar. Und für uns beide nochmal ein besonderes Spiel, weil wir halt gut befreundet sind und uns öfters ein Zimmer teilen, und aus der Sicht eher ein besonderes Spiel, was drumherum ist. Das mag jeder sehen, wie er mag, wie er möchte. Von daher.
Ja. Und ihr zieht euch natürlich auch noch gegeneinander auf, oder?
Hat er jetzt, es war jetzt nur ein Spiel gespielt, wenn du sagst, er hat zwischen Abwehr und Offensive gependelt.
Ich sag ja auch, wie er euch gegeneinander aufzieht. Also so provozieren oder sowas mit.
Ach, provozieren würde ich nicht sagen. Das ist immer so ein bisschen, provozieren nicht, aber mal eine kleine Stichelei, aber alles im Rahmen. Also das ist alles human und keine gegenseitigen Hasser und drücken trotzdem der Mannschaft der Daumen, wenn Schalke gegen Bayern spielt oder dort gegen Bayern zum Beispiel, dann sind wir schon vernünftig.
Ja. Ja, tatsächlich habe ich das auch gehört, dass Hassan ein wahrlicher Dortmund-Sympathisant geht, wenn es gegen Bayern geht.
Hat er gesagt?
Ja. Nach der Saison hat er gesagt, dass er sehr traurig fand, dass Dortmund leider nur Vizemeister wurde.
Ja.
Irgendwie sowas
im Dreh. Die Saison ist abgehakt.
Wer weiß, vielleicht ja mit dem Hummels-Transfer soll es ja... Oder wurde ja von Aki Watzke ja das Meisterschaftsziel ausgegeben. Ja, lasst uns auf euren Spielplan blicken, abgesehen von Schalke. Wartet ja noch am Sonntag Viktoria Berlin. Ihr seid die einzige Mannschaft, sehe ich gerade tatsächlich, drei Spiele am Sonntag noch um 9 Uhr gegen Marburg. Interessant, ne? Sowohl ambitioniert Schalke als auch Marburg, als auch eben diese neu formierte Spielgemeinschaft Viktoria Berlin PSV Köln, wo man halt nicht weiß, was kommt da auf einen zu. Das ist auch letztlich die Gefahr. Ich erinnere auch nochmal dran, ihr wart diejenigen, die letztes Jahr 1-1 gegen Viktoria Berlin gespielt habt, obwohl ihr der haushohe Favorit wart.
Ja, das ist gegen Viktoria Berlin halt so ein bisschen das Problem. Man darf halt auf die leichte Schulter nehmen. Und man muss da halt, 1-0 ist immer gefährlich. Haben wir ja letzte Saison gesehen, egal gegen welchen Gegner das geht. Das ist halt so im Fußball und deswegen müssen wir uns dieses Jahr auf jeden Fall ein bisschen geschickter anstellen. Ja, aber wir lernen auch aus Fehlern und das, was uns letztes Jahr da passiert ist, wird uns dieses Jahr hoffentlich nicht nochmal passieren. Und gegen Marburg, das Spiel, das wird interessant, da freue ich mich drauf.
Da habt ihr auf alle Fälle noch eine Rechnung gut zu machen, ne? Eine offene Rechnung zu bereichern, meine ich jetzt. Also das letzte Aufeinandertreffen war ja aus eurer Sicht enttäuschend mit 0-5 in Gelsenkirchen verloren.
Ja, das kann sein, wenn du das sagst.
Ja, ich erinnere mich daran tatsächlich, ja.
Ja, ich sage ja, letzte Saison haben wir abgearbeitet. Aber wir haben jetzt verloren, 5-0, kommt hin. Ja klar, aber nichtsdestotrotz ist es eine neue Saison. Auch wir hatten Zeit zu trainieren und wir hatten auch Zeit, was einzustudieren. Wie ich sagte, letzte Saison war einiges für uns jung und wir haben ein bisschen Nachwuchs. Wir werden sehen, was das uns bringen wird. Aber es ist ein interessantes Spiel. Auch da gibt es Nationalmannschaftskollegen, denen man begegnet. Man weiß, wie die spielen. Die wissen, wie wir spielen, wobei wir nicht so viele Nationalspieler haben. Ja, es wird interessant. Aber man gibt halt kein Spiel verloren, bevor es abgeschlossen ist. Ne?
Ihr habt 3 Nationalspieler, mein Freund. Das muss man halt auch immer sagen. Ja. Also von daher...
Marburg hat 1, 2, 3...
Gut, Sepp Temel, Tommy Horn, Tammy, ja. Ali Campektaş, Adriani Votes sind 5.
Ja, ich helfe dir beim Team. 5-3, ist okay.
Also knapper Vorteil, muss man dann doch gestehen, klar. Ja, aber nichtsdestotrotz, auch Fußballmannschaften kochen bekanntlich mit Wasser. So, und warum nicht auch mal einen Überraschungssieg klappen? Also in Klammern Überraschungssieg, weil die Leistungsdichte ist ja grundsätzlich genommen in diesem Jahr deutlich enger beisammen.
Ja, es ist eine Mannschaft weniger, wenn ich richtig überblicke, und jetzt hin und rückkommen, das wird sehr, sehr interessant. Man begegnet sich 2-mal in der Saison. Da finde ich super, weil ich immer eigentlich für und das macht das Ganze nochmal interessanter.
Alles klar. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei Hassan Ted Altunbasch, Spieler bei Borussia Dortmund. Wir sehen uns am Samstag bis zum Sonntag in Marburg, Beethovenstraße. Wer nicht dabei sein kann, ist gerne herzlich eingeladen, auf den Stream von blindenfußball.net bzw. blinden-fußball.de zurückzugreifen. Und gleich im Anschluss gibt's den letzten Part der Spieltagsvorschau. Bis gleich.
Der MLS-Podcast. Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer.
wir von Chicago Fire wegkamen, war nicht schön, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in dieses Team gesteckt hatte.
Sie informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs. Der MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück zu Voi, der Blindenfußball-Podcast, hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Jonas Bartmann und ja, wir beleuchten gerade so den zweiten Spieltag der Bundesliga in Marburg. Alcan Pektas kam schon zu Beginn dieser Folge zu Wort, hat da das ein oder andere Wort verloren über das Nationenturnier in Frankenthal. Nichtsdestotrotz haben wir da noch, oder habe ich in dem Falle noch, eine Stimme abgreifen können zum bevorstehenden Heimspieltag seiner Marburger. Und wir hören jetzt mal kurz rein.
Das war jetzt sicherlich kein Gradmesser zum Beginn der Saison, aber dennoch haben wir das Spiel gewonnen. Und ich glaube, das ist erstmal das Wichtige. Wir brauchten die 3 Punkte und die haben wir. Und jetzt auf unseren Heimspieltag vorausblickend, der Spielort wurde ja verlegt. Wir spielen jetzt auf unserem eigenen Trainingsplatz. Das soll hoffentlich auch sich in Pluspunkten für uns niederschlagen, wenn wir sicherlich einfach auch die Gegebenheiten am besten kennen. Aber mal abgesehen davon geht es jetzt einfach für uns darum, den gelungenen Saisonstart einfach da anzuknüpfen und genauso eine gute Leistung abzuliefern, wie wir es im ersten Spieltag gemacht haben. Und das jetzt noch konsequenter und sicherlich auch noch mit noch mehr Biss angehen müssen, das ist völlig klar. Mit Stuttgart, Schalke und Dortmund haben wir damit auch definitiv keine 3 einfachen Aufgaben, das muss man auch so sagen. Marburg-Stuttgart-Spiele sind immer dafür bekannt, dass sie, wenn beide Mannschaften tatsächlich komplett da sind und in Bestbesetzung antreten, einfach zu einem blinden Fußball-Leckerbissen werden. Und das erhoffen wir uns auch. Und sowohl wir, ich denke, da kann ich auch für die Stuttgarter sprechen, dass wir da sicherlich ein gutes Spiel abliefern wollen. Und natürlich ganz klar für uns soll das einfach auch dazu dienen, falls wir aus diesem Spiel positiv hervorgehen können, dass das einfach auch dazu verhilft, das weitere Wochenende natürlich noch ganz gut zu gestalten. Aber dennoch, man muss einfach sagen, es sind 9 Punkte zu holen und wir, ganz klar, würden wir uns natürlich wünschen, dass wir alle 9 holen. Aber ich glaube durchaus, dass man das eben von Spiel zu Spiel betrachten muss. Und nachdem wir den Samstag hoffentlich erfolgreich abschließen, haben wir noch Dortmund und Schalke vor der Brust. Gegen Schalke haben wir uns in der Vergangenheit öfter mal schwer getan, hat der MTV zu Beginn der Saison ja auch. Aber ich würde einfach mal sagen, das ist die Möglichkeit für uns, ein Ausrufezeichen zu setzen. Und wenn uns das gelingt, ist das gut. Aber wichtig ist, dass wir einfach die Dinge, die wir trainiert haben und die Spielzüge und den Charakter, der uns ausmacht und der für Marburg spricht, nämlich guten Fußball zu spielen, das möchten wir auf dem Platz zeigen und erhoffen uns einfach auch davon, dass sich das dann auch in Ergebnissen niederschlägt. Ich denke, das sollte unser Ziel sein und was dann am Ende dabei rauskommt, müssen wir mal schauen, aber ich würde mir von mir und meinem Team einfach wünschen, dass wir unsere Qualitäten auf dem Platz zeigen können und wenn uns das tatsächlich komplett gelingen sollte, dann blicke ich ziemlich optimistisch auf dieses Wochenende.
Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Touchdown! Auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de.
Letzter Teil der Spieltagsvorschau bei Voi, der Blindenfußball-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja, die einzig ausstehende Mannschaft der 6 Bundesligisten ist die neu formierte SG Viktoria Berlin, so PSV Köln. So muss auch alles seine Richtigkeit haben. Leider war es mir halt nicht möglich, einen Vereinsvertreter, Spieler, wie dem auch sei, in diese Sendung zu holen. Trotz aller Bemühungen, das soll jetzt auch um Gottes Willen kein Vorwurf an den zusammengewürfelten Verein sein, soll nur eine kleine Info für die Zuhörer sein. Daher erfolgt auch letztlich jede Einschätzung auf eigenem Wissen und Gewissen. Ich habe mir dazu auch die ein oder andere Notiz gemacht, blicke so ein bisschen in die Vergangenheit zurück und ja, es liegen ja grundsätzlich turbulente 12 Monate hinter den Himmelblauen. Ende Mai gab ja der Berliner Club das Einsteigen der Advantage Sports Union, kurz ASU, bekannt. Ein Unternehmen aus Hongkong wollte in die Himmelblauen investieren. Medienberichten zufolge sollten 90 Millionen Euro in einem Zeitraum von 10 Jahren fließen. Also 9 Millionen pro Jahr. Viel Geld für einen durchaus bis dato in der Regionalliga spielenden Verein. Aber das Ziel war klar. Victoria wollte sich auf den Weg in Richtung Profifußball machen. Das Vertrauen und Interesse seitens der Vereinsvertreter war da. Fans übten Kritik, wollten die Tradition und die Fußballromantik beibehalten. Kein teuer erkaufter Erfolg. Naja, und vielleicht wäre ja auch mit so einer kleinen Milchmädchenrechnung auch ein kleiner Betrag für die Blindenfußballsparte abgefallen. Ich meine, dann wäre vielleicht die Teilnahme an dem einen oder anderen nationalen oder internationalen Turnier mehr ermöglicht worden. Oberste Priorität hätte natürlich klar die dauerhafte Teilnahme an der Bundesliga. Denn auch in der Blindenfußball-Bundesliga weiß man, mit Geld geht vieles einfacher. Naja, und es kam halt anders. Ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt hattet. Mitte Dezember kündigte der Vereinsvorstand der Victoria an, Insolvenz anzumelden, in einem offenen Schreiben an Mitglieder und Fans. Der Verein war also in dem Moment nicht mehr Herr der Lage, beziehungsweise nicht mehr in der Lage, die Verbindlichkeiten zu decken. Naja, und in einer Pressemitteilung hieß es: Mit dem Insolvenzantrag sichern wir die Fortführung des Vereins, welcher nach Bestellung des vorläufigen Insolvenzverwalters auch wieder handlungsbereit ist. Der Spielbetrieb der rund 70 Mannschaften des Breitensports wird wie bisher weitergeführt. Dies ist mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter und seinem Team abgestimmt. Wir bauen auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Nun denn, das war Dezember 2018. Ich hatte es ja eben gerade schon angesprochen. Geld ist immer eine schöne Sache und macht viele Dinge im Leben einfacher, auch im Blindenfußball, klar. Und es ist natürlich auch kein Geheimnis, dass die Blindenfußballsparte der Berliner in finanzieller Hinsicht nicht zu den reichesten gehört und daher auch oftmals die Hände gebunden sind. Spielprax eingeschränkt möglich. Teilnahme an der Bundesliga 2019 auch aufgrund der Spielgemeinschaft mit dem PSV Köln gesichert. Und der Name spricht natürlich auch klar für sich. Köln, Berlin. Ich meine, Lars Stetten hatte schon zu Beginn der Podcast-Serie erklärt, gemeinsames Training ist kaum zu denken. Die erste gemeinsame Einheit erfolgte tatsächlich am Spieltag oder Wochenende des ersten Spieltags im Mai in Stolberg. Dort verlor die zum Teil zusammengewürfelte Mannschaft mit 0-5 gegen final ambitionierte Marburger. Aus ergebnistechnischer Sicht okay. Aber natürlich weiß man, dass die Hessen klar überlegen waren. Natürlich, die haben auch diverse Nationalspieler mit Tammy Kuttig, Adrian Nibutes, Alican Pektas, Thomas Horn, Sepp Themel. Nicht umsonst gehören sie, wie gesagt, zu den Finalkandidaten. Nichtsdestotrotz, für die SG gilt es jetzt nun, die Lehren daraus zu ziehen für die weiteren 9 Spieltage. Die Ansätze sind immerhin vorhanden. Ich meine, mit Nico Rothe haben sie ein junges Talent im Angriff. In den vergangenen Monaten war es ja letztlich so, dass Rothe sowohl bei St. Pauli als auch beim MTV Stuttgart hineinstuppern durfte und Erfahrung auf allerhöchstem Niveau sammeln durfte. Unter anderem ja jüngst beim Nationenturnier in Frankenthal gegen Italien und Spanien. Ja, und Marco Hombacher und Lars Stetten gehören ja eher zu den Routinis dieser jungen Auswahl. Aber verheimlichen muss man nicht. Das Fehlen des Edis Veljković im Angriff ist aus sportlicher Sicht natürlich nicht zu kompensieren. Es bleibt aber abzuwarten, oder es bleibt auch abzuwarten, wie sich die Berlin-Kölner am Spieltag in Marburg schlagen werden. Mit St. Pauli, Stuttgart und Dortmund wartet ein sehr schweres Programm auf die Spielgemeinschaft. Allerdings, jener voller Spielplan kann der Spielgemeinschaft auch in die Karten spielen. Oh, wow. Dreimal hintereinander spielen. Wahnsinn. Das war mal wieder eine Formulierung. Naja, wie dem auch sei. Warten wir es ab und verfolgen die Spiele in Marburg. Ab 9 Uhr live vor Ort in der Beethovenstraße auf dem Sportplatz des FSV 1924 Kappel und natürlich auf blindenfußball.net. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein mit den Vorschauen zum Spieltag in Marburg. Wir haben jetzt alle 6 Mannschaften durch, freuen uns auf hoffentlich tolle Spiele. Ich glaube, 9 sind es an der Zahl. Auf viele Tore, viele packende Zweikämpfe, viele Torraumszenen ohnehin schon. Und mal schauen, wie sich dann letztlich die Tabelle nach dem zweiten Spieltag in Hessen lesen wird. Bis dahin, ciao, ciao.
Voi, der Blindenfußball-Podcast mit Jonas Barkmann auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.